Laut Studie scheitern 75% der Change-Projekte. Das heißt, 3/4 aller durchgeführten Veränderungsprozesse. Also von 10 Projekten sind 7 bis 8 nicht erfolgreich. Nicht nur, dass das Projekt mit vielen Ressourcen in den Sand gesetzt wird, schlimmer noch, man demotiviert die Veränderungswilligen und bestärkt die Skeptiker. Unter dem Motto, habe ich's doch gleich gewusst, dass das nicht geht. Warum sind Change-Projekte aktuell so wichtig? Und was ist der Grund und wie läuft ein typisches Standard-Change-Projekt ab? Auf welche 3 Typen von Menschen innerhalb der Organisation stößt man, wenn man einen Veränderungsprozess implementieren will? Und welche 4 Hacks helfen dir, damit das nächste große Projekt oder der nächste große Change-Prozess ein voller Erfolg wird und nicht wie die meisten scheitern? Servus und herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal Entfalten. Mein Name ist Heiko Faltenbacher und ich helfe dir dabei, dein Potenzial zu entfalten. In der letzten Folge ging es um die Komfortzone und um eine inspirierende Geschichte von meinem Sohn Michael. Denn Michael liebt es, vom Sprungturm zu springen, sei es vom 1 Meter oder vom 3 Meter Brett. Vor kurzem sagte er wolle vom 5 Meter Turm springen. An diesem Tag stieg er voller Entschlossenheit hinauf, aber als er an der Kante stand, konnte man ihm die Angst in seinem Gesicht sehen. Schließlich kehrte er enttäuscht um und wie es dann weitergeht und warum er die unterschiedlichen Zonen dann trotzdem gemeistert hat, das war Inhalt in der letzten Folge. Zusätzlich gab es wie immer noch 6 praktische Tipps, um die Komfortzone Schritt für Schritt zu verlassen, ohne zu überdrehen und in der Panikzone zu landen. Hast du meine letzte Folge verpasst? Kein Problem, alle Podcast-Folgen findest du auf meiner Homepage entfaltenbacher.com oder aber auch auf Apple iTunes, Google Podcast oder auch Spotify. Was ist Change? Oder was ist ein Change-Prozess? Und der Change-Prozess kommt von dem Begriff Change Management, also zu Deutsch Veränderungsmanagement. Also das ist die Umsetzung von Maßnahmen, um ein Team oder eine Organisation, die in gewissen Prozessen oder Strategien verhaftet ist, die Verhaltensweisen zu ändern oder nachhaltig zu ändern. Also Change hat immer etwas damit zu tun, etwas zu ändern, also ein Verhalten zu ändern oder eine Art und Weise zu ändern. Also praktisch bisher haben wir immer X gemacht, jetzt ändern wir dieses Verhalten und machen zukünftig Y. Also Prozesse, Strategien oder Systeme werden angepasst und werden verändert. Wenn ich dich frage, Change-Projekt oder große Veränderung, wie fühlt sich das für dich an? Fühl mal hinein, was passiert innerlich bei dir? Was löst der Begriff in dir aus? Bist du eher dafür, also eher positiv gestimmt? Also will ich bin dabei? Oder bist du eher dagegen, also eher negativ, will ich nicht? Da fühle ich vielleicht Unbehagen, ich bin unsicher und ich sträube mich oder innerlich sträubt sich etwas dagegen. Fühl mal hinein, was bei dir innerlich passiert und welche Reaktion bei dem Wort Change oder Veränderung kommt. Und wir haben eingangs gehört, 75% der Change-Projekte scheitern. Und bei diesen 75% gibt es auch Unbehagen, auch Unsicherheit. Und der Merksatz, der schon fast Gesetz bei den Change-Projekten ist, je größer die Veränderung, desto größer ist auch die Resistenz. Also nochmal, je größer die Veränderung, desto größer ist auch die Resistenz. Und dabei ist Change oder Veränderung, große Veränderung, nichts prinzipiell Negatives. Change oder Veränderung ist erstmal neutral. Erst unsere Erfahrung oder unsere individuelle Bewertung rücken diese in ein negatives oder aber auch positives Licht. Ich gebe dir ein Beispiel, wo eine große Veränderung in deinem Leben massiven Einfluss haben wird, aber zum Positiven. Glaubst du nicht? Wetten doch. Stell dir Folgendes vor. Du gewinnst dieses Wochenende den Lotto-Jackpot von 20 Millionen Euro. Wäre das eine große Veränderung? Ja, aber sicherlich. Dein Leben würde sich von der einen auf die andere Sekunde ändern. Was mache ich mit dem Geld? Gehe ich weiter arbeiten? Wo wohne ich? Welche Urlaub mache ich? Wohin spende ich? Ist diese Veränderung negativ? Ja, in den meisten Fällen erstmal positiv. Du siehst, es kommt immer darauf an, ob die Veränderung eine Verbesserung des aktuellen Ist-Zustands darstellt. Oder ob eine, auch wenn auch gefühlte Verschlechterung eintreten wird. Denn nicht alle großen Veränderungen sind Verbesserungen. Warum sind dann eigentlich Change-Projekte so wichtig? Warum braucht man diese überhaupt? Oder sind das nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen? Ich erzähle dir eins. Wir leben momentan im größten oder in der größten Umbruchphase in der Wirtschaft. Also Geschäftsfelder brechen über Nacht weg. Neue Player drängen auf den Markt. Eine neue, komplett neue Generation Z tritt in die Arbeitswelt ein. Es gibt flexible Arbeitszeitmodelle, Mitarbeiter-Benefit-Programme werden gefordert, Remote-Arbeit rückt immer stärker in den Vordergrund, die Motivation nimmt ab, also die Quiet-Quitter, also die innerlich gekündigt haben, nehmen zu, kürzere Projektzeiten werden gefordert, weniger Mitarbeiter müssen mehr leisten und Innovationen müssen beschleunigt werden. Kapazitätsüberhänge müssen gemanagt werden. Die Inflation beschäftigt uns und die Verfügbarkeit oder die Lieferzeiten sind jetzt plötzlich auch auf dem Tableau. Also zusammengefasst, die Einflüsse und der Druck von außen werden aktuell immer stärker. Da heißt es, Ärmel hochkrempeln und verändern. Also stoßen wir ein großes Veränderungsprojekt an, besser bekannt auch als Change-Projekt. Und der Ablauf dieser Change-Projekte ähnelt sich meist sehr stark. Also ein Standard-Change-Projekt läuft wie folgt ab. Die Geschäftsleitung beschließt, wir müssen etwas ändern. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das sind die typischen Sprüche oder Floskeln, die ihr sicherlich auch schon mal gehört habt. Von oben nach unten weitergegeben und auch nicht selten unter Druck und Zwang und somit zwangsimplementiert. Und ab dem Zeitpunkt gibt es dann drei Persönlichkeitstypen. Und der erste Typ, der ist prinzipiell erstmal offen und aufgeschlossen. Also er ist dafür, er sieht eher die Chance, in diesem Change-Projekt etwas zu ändern und für sich selber wettbewerbsfähiger zu werden. Also das sind die A-Mitarbeiter, die sehen das Glas halb voll anstatt halb leer. Dann gibt es natürlich den Counterpart dazu, den zweiten Typen, der ist prinzipiell immer dagegen, also Ablehnung, kann folgende Gründe haben, kann Angst sein, kann Bequemlichkeit sein, kann Unsicherheit sein oder hat innerlich gekündigt, also ein Quiet Quitter. Und der dritte Typus, der wartet erstmal ab. Also er weiß noch nicht so recht, in welche Richtung er sich entscheiden soll. Findet er das eher positiv oder findet er das eher negativ? Und der häufigste Fehler bei Change-Prozessen ist, man steckt viel Aufwand und Energie in die notorischen Verweigerer, um diese dann letztendlich doch noch zu überzeugen und mit ins Boot zu holen. Also man spricht mit ihnen, man diskutiert, man versucht sie zu motivieren, man versucht sie zu überzeugen. Change-Hack Nummer 1. Die Einstellung oder auch das Mindset. Nicht alle Veränderungen sind Verbesserungen. Aber auch nicht alle Veränderungen sind negativ oder Verschlechterung. Also erinnere dich an die 20 Millionen Lotto-Jackpot. Das ist eine massive, positive Veränderung. Mein fehlendes Puzzleteil wurde mir erst diesem Januar bewusst, als es mir John Tripp mit auf den Weg gegeben hat. Und John Tripp ist ein Schotte, der eine weltweite Koryphäe vom TOC ist, also Theory of Constraints. Die Theorie der Beschränkungen, auch besser bekannt, das Bottleneck. Und er sagte im Januar zu mir, und da fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Step 1, agreed problem. You need an agreed problem. Also der erste Schritt ist, du brauchst ein Problem, das existiert und von allen akzeptiert ist. Was heißt das? Ich gebe dir ein Beispiel aus der Praxis, das in mittelständischen oder auch größeren Unternehmen sehr, sehr oft vorkommt. Stell dir vor, der Einkauf soll zentralisiert werden. Und was passiert jetzt? Jetzt werden PowerPoint-Grafiken mit Organigrammen erstellt, Einsparpotenziale über Excel werden ausgefüllt, Synergien werden theoretisch aufgezeigt, Zahlen, Daten, Fakten an die Wand geworfen und man versucht mit reinem Zahlenwerk zu überzeugen. Sind die Zahlen, die ausgerechnet wurden, richtig? Natürlich sind die richtig, aber hole ich damit die Beteiligten oder die mitarbeitenden Personen ab? Ist das wirklich ein Agreed Problem, was auch akzeptiert ist? Ich bin da eher skeptisch und glaube eher nicht dran. Und jetzt gebe ich dir nochmal ein Best-Practice-Beispiel, wie man das Problem anhand dieser Situation, also einen Zentraleinkauf oder einen Zentraleinkauf zu implementieren und den Benefit darstellen kann. Aus dem Buch Switch habe ich ein cooles Beispiel für dich. Und hier soll auch der Einkauf zentralisiert werden, auch mit einigen Widerständen. Und das Beispiel ging wie folgt. Also alle Standorte brauchten in der Produktion Arbeitshandschuhe. Und die Arbeitshandschuhe wurden einzeln und dezentral von jedem Werk, von jedem Standort eingekauft. So ging man her und sammelte alle eingekauften Handschuhe über ein Jahr hinweg und machte ein Preisschild an jeden einzelnen Handschuh. Und es waren zum Schluss insgesamt 300 unterschiedliche Handschuhe. Und diese wurden beim Eröffnungsmeeting auf den Tisch gelegt. Es war ein Riesenberg mit oft gleichen, aber unterschiedlichen Preisen. Und die Preisdifferenz war teilweise 300% beim gleichen Modell. Und bei diesem Beispiel der Arbeitshandschuhe war sich jeder, ausnahmslos jeder klar, warum es in diesem Fall Sinn macht, einen zentralen Einkauf zu haben. Und das versteht man unter Agreed Problem. Also ein Problem zu haben, das von jedem oder fast von jedem akzeptiert wird. Bevor ich dir den nächsten Hack gebe, eine kleine Geschichte oder eine kleine Studie vorab. Ranga Yogeshwar, der Wissenschaftsjournalist, bekannt unter anderem als Moderator von den Wissenschaftsfernsehformaten Quarks oder W wie Wissen in den öffentlich-rechtlichen Sendern, also ARD, ZDF, WRD etc. Der hat vor ein paar Jahren eine Studie nachgestellt in den Kölner Messehallen. Und er hat 200 Menschen eingeladen und innerhalb dieser Halle einen riesigen Kreis in der Mitte gezogen. In diesem Kreis hat er Uhrzeiger eingezeichnet. Und die Spielregeln für diese 200 Personen waren erstens, nicht miteinander zu kommunizieren und zweitens, im Kreis leicht herumschlendern. Immer mit einer Armlänge Abstand. Was aber die meisten nicht wussten, was fast keiner wusste, 20 von ihnen erhielten eine Anweisung über einen Knopf im Ohr. Diese 20 wussten aber untereinander nichts, also dass es auch andere gibt mit einem Knopf im Ohr. Und nach 2 Minuten bekam der Erste die Anweisung, zur Ziffer 12 zu gehen und stehen zu bleiben. Danach der Zweite, danach der Dritte und so weiter. Keiner wusste vom anderen, was passiert, und innerhalb kürzester Zeit gingen immer mehr Personen zu 12, obwohl nur 20 Personen eine direkte Anweisung bekamen. Bis die überwiegende Mehrheit der 200 Personen innerhalb kürzester Zeit auf der 12 standen. Und Ranga Yogeshwar wollte hier eine Studie nachstellen, die These vertrat, dass 10% notwendig sind, um eine Sogwirkung zu erzielen. Das heißt, 10%, in diesem Fall 20 Personen, braucht es, um bei einem Change-Prozess eine Sogwirkung zu bekommen. Und somit kommen wir jetzt zum Change-Hack Nummer 2. Und warum so viele Change-Projekte scheitern, ist, weil man die Kritiker überzeugen möchte. Also diejenigen, die sehr skeptisch hinter jeder Veränderung stehen. Also das eine Drittel, das meist immer dagegen ist. Und viel klüger ist es, das Sogprinzip für sich zu nutzen. Also die 10% der Masse, die ich benötige, damit weitere folgen. Und die weiteren sind dann auch das nächste Drittel, die noch nicht so recht wissen, ob sie dafür oder dagegen sind. Und erst ganz zum Schluss habe ich dann die Möglichkeit, den ein oder anderen Kritiker abzuholen und mit anzuborden. Nicht alle, auch klar, aber wir müssen die Vorreiter oder die Leader, die Vorbilder, die Mutmacher von Beginn an ins Boot holen und als Mitstreiter gewinnen. Ihr Mut macht anderen auch Mut und das ist ansteckend. Und somit erzeugt man den Sog im Team. Change Hack Nummer 3. Setze eher auf Zustimmung statt auf Ablehnung. Oftmals entscheidet ein kleiner Kreis, die Geschäftsführung, der CEO oder das Management-Team entscheidet, wir müssen einen Change-Prozess implementieren. Und er wird von oben nach unten ausgerollt. Im schlechtesten Fall mit Druck und Zwang. Und was passiert mit Druck und Zwang? Es stößt auf Ablehnung. Und um Zustimmung zu bekommen, und das erreiche ich, wie eingangs erwähnt, zu Beginn über die Mutmacher, die selbst über die Veränderung mitentscheiden, mitbestimmen, aber auch mitgestalten dürfen. Also Freiwilligkeit ist eine der wichtigsten Zutaten. Und ich sage dir auch, warum Freiwilligkeit einer der wichtigsten Erfolgszutaten bei Change-Projekten ist. Weil Change-Projekte immer Ausdauer bedeuten. Also ein Change-Projekt ist immer ein Marathon und ist niemals ein Sprint. Kurzfristig kann ich sicherlich extrinsisch motivieren, aber langfristig ist es nicht möglich. Und by the way, möchtest du mehr erfahren, wie man ein Team motiviert und welche Arten es gibt, dann hör dir gerne die Podcast-Folge Nummer 47 an. Zu finden auch auf meiner Homepage. Also nochmal zurück, schaffe so viel wie möglich Zustimmung. Nimm dir die Zeit vorab, sammel so viel Zustimmung wie möglich und lass die Mutmacher mitgestalten und mitarbeiten am Change-Projekt. Gib es nicht von oben nach unten durch. Und diese Zustimmung findest du als erstes bei den Mutmachern und nicht bei den Miesmachern. Ja, das braucht Zeit, aber es lohnt sich. Langfristig und ausdauernd mit Zwang funktioniert nicht. Also mit Druck zu arbeiten, erzeugt meistens Gegendruck. Und Gegendruck erzeugt meistens Ablehnung. Kommen wir zum Change Hack Nummer 4. Change ist immer eine riesige Herausforderung. Und da solltest du dir das Motto Start small but start. Also starte klein oder starte mit kleinen Schritten, aber starte, um auch Momentum aufzunehmen, um auch kleine Quick Wins einzufahren, also kleine Erfolge zu erzielen. Es ist wichtig, immer den Weg oder die Richtung aufzuzeigen, aber nicht den einzelnen Schritt vorzugeben. Kommuniziere dann auch immer gerne die Quick Wins, also die kleinen Erfolge, um zu Beginn den Proof of Concept zu erbringen, also den Nachweis zu erbringen, dass es funktioniert. Und wichtig ist, dieses auch Schritt für Schritt zu tun, damit es Lust auf mehr macht. In der Ausbildung der Navy SEALs gibt es eine Metapher, um große Herausforderungen, die eigentlich übermächtig sind und viel zu groß erscheinen, anzugehen. How to eat an elephant? A bite at a time. Also wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück oder Bissen für Bissen? Okay. Hier nochmal die 4 Change Hacks zusammengefasst. Und alleine diese Folge ist bares Geld wert. Okay, wichtig ist, dass du jetzt ins Handeln kommst und umsetzt. Denn alles, was wir nicht innerhalb 72 Stunden umsetzen, hat nur noch eine 10%ige Erfolgs- und Umsetzungswahrscheinlichkeit. Denn Goethe wusste auch schon, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Oder kenne ich schon, heißt noch lange nicht, kann ich schon. Nimm dir jetzt Stift und Papier und schreibe dir die 4 Hacks auf. Mach dir gerne auch deine eigenen Notizen oder besser noch verknüpfe es mit Erlebnissen oder Erfahrungen bei vergangenen Change-Projekten. Denn schon das Orakel von Delphi wusste, erkenne dich selbst oder, besser gesagt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt. Das Gute beim Podcast ist, du kannst jetzt auf die Pause-Taste drücken, dich mit Stift und Papier bewaffnen und los geht's jetzt mit den vier Hacks in der Zusammenfassung. Hack Nummer 1. Die Einstellung, also das Mindset, ist entscheidend. Denn nicht jede große Veränderung ist negativ. Also erinnere dich wieder an das Lotto-Jackpot-Beispiel. Hack Nummer 2. Nutze für dich das Sogprinzip. Du brauchst eine kritische Masse von 10% und damit erzeugst du Sog. Bitte aber nicht die Miesmacher überzeugen wollen, sondern gewinne die Mutmacher. Danach folgen erstmal die Neutralen oder diejenigen, die abgewartet haben und dann überzeugst du zum Schluss auch den ein oder anderen Miesmacher, aber nicht jeden und verbeiß dich nicht an den letzten Miesmacher. Hack Nummer 3. Druck bedeutet Ablehnung, Freiwilligkeit bedeutet Zustimmung. Change-Prozesse sind keine Sprints, sondern es ist immer ein Marathon. Also es braucht Ausdauer und einen langen Atem. Meist gehen diese über mehrere Monate oder aber auch über ein Jahr. Druck bringt meistens dann immer Gegendruck und Ablehnung und lässt sich über einen längeren Zeitraum schwierig aufrechterhalten. Hack Nummer 4. Kleine Schritte. Quick Wins. Unterteile die großen Herausforderungen in kleine Schritte. Kommuniziere diese ständig und auch die Ergebnisse. Also schaffe somit Quick Wins, schnelle Ergebnisse, schnelle Erfolge, die dann wiederum Lust auf mehr machen und auch den Proof of Concept, also den Nachweis, dass es funktioniert, ständig mit sich bringen. Ja, das war's auch schon wieder und ich hoffe, dir hat diese Folge wieder wichtige Impulse und Erkenntnisse geliefert. Ich bin mir sicher, dass dir diese Folge, wenn du das umsetzt beim nächsten Change-Projekt, den Unterschied machen wird. Teile auch gerne die Folge mit Personen, die dir wichtig sind oder mit deinen Kollegen oder mit deinem Chef. Damit das nächste Projekt ein voller Erfolg wird und nicht wie 75% in die Hose gehen. Also übernimm aktiv Verantwortung und wie sagte Albert Einstein so treffend, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und fast zum Schluss noch Werbung in eigener Sache. In meinem Bestseller Nummer 1 Buch bei Amazon, Die moderne Führungskraft von morgen, gibt es unterschiedliche Kapitel, wie du auch Change-Projekte positiv begleiten kannst. Und für die eher Lesefaulen und auch Hörbuch- oder Podcast-Fans habe ich auch eine gute Nachricht. Mein Hörbuch ist ebenfalls verfügbar und das Hörbuch hat eine Laufzeit von über 5 Stunden. Und als treuer Podcast-Hörer bekommst du noch 20% Rabatt, wenn du den Code PODCAST alles groß geschrieben eingibst. Somit kannst du das Buch hören, wann und wo du willst, beim Joggen oder Trainieren, beim Autofahren, im Bus oder in der U-Bahn, in der Badewanne oder im Wartezimmer beim Arzt. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr von wegen, ich habe keine Zeit, ein Buch zu lesen. Das Hörbuch geht immer. War der Podcast für dich nützlich? Abonniere gerne meinen Podcast und bewerte ihn bitte mit 5 Sternen. Teile auch diese Folge und hilf jemand und gebe ihm auch die Chance, von diesem Wissen zu profitieren. Denn Wissen verdoppelt sich, wenn man es teilt. Und gibt obendrauf ein gutes Gefühl. Also, sei kein Wissensegoist, denn sharing is caring. Folge mir zudem gerne auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Potenzial entfalten. Ich wünsche dir viel Spaß außerhalb der Komfortzone und im nächsten Change-Prozess. Und ich wünsche dir maximalen Erfolg. Bleib dran, bis zum nächsten Mal. Servus, dein Heiko Faltermacher.